Was mich immer sehr stark bewegt beim Projekt ist, wenn man die Motivationen der Leute mitbekommt, die da teilnehmen. Also die Menschen kommen mit ganz unterschiedlichen Motivationen. Das ist einerseits Klimaschutz und Umweltschutz, aber auch dieses Aktivwerden in der eigenen Stadt, die Stadt mitgestalten können, eben diesen sozialen Treffpunkt zu haben, was bewirken können. Und diese Motivationen, die begeistern mich sehr an diesem Projekt.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam. Heute soziale Beteiligung, gemeinsam Gärtnern mit Luisa Gedon.
Luisa Gedon hat in München Geographie und Soziologie studiert und ihren Fokus auf Humangeographie und Mensch-Umwelt-Beziehungen gelegt.
An der Universität Potsdam absolvierte sie ihr Masterstudium im Fach Geoökologie.
Als ich gerade in den Zügen dabei war, mein Studium abzuschließen und nach einem Thema für eine Masterarbeit gesucht habe, habe ich festgestellt, dass bei mir am Lehrstuhl im Arbeitsgebiet Landschaftsmanagement gerade eben dieses Projekt am Entstehen ist, das Projekt Urbane Waldgärten, und dort eben die Möglichkeit bestand, meine Masterarbeit dort zu schreiben. Und so bin ich dann in das Projekt mit hineingekommen, habe das Projekt sehr stark in der Voruntersuchung begleitet und wurde dann eben auch als wissenschaftliche Hilfskraft angestellt in dem Projekt, um es auch über meine Masterarbeit hinaus weiterhin zu betreuen.
Das Projekt Urbane Waldgärten mit Standorten in Berlin und Kassel ist eine Kooperation der Universität Potsdam mit dem Bezirksverband Berlin-Süden der Kleingärtner e.V., dem Freilandlabor Britz e.V. und dem Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel.
Über einen Zeitraum von 6 Jahren wird es im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz gefördert.
Ein Waldgarten hat eine besondere Architektur, wie wir von der Projektleiterin Jennifer Schulz in ihrer Podcast-Folge zu diesem Thema erfahren haben. Der zur Verfügung stehende Platz wird dreidimensional genutzt, indem die Pflanzenarten so miteinander kombiniert werden, dass sie in verschiedenen Schichten wachsen, was dem Garten eine waldartige Struktur verleiht.
Im urbanen Raum mit seinem begrenzten Platzangebot ist es besonders wichtig, auf einer kleinen Fläche möglichst viel anbauen zu können.
Welche anderen Merkmale unterscheidet den Waldgarten von einem Gemeinschaftsgarten oder einem Kleingartenverein?
Das Besondere an einem Waldgarten ist, dass er hauptsächlich essbare Pflanzen miteinander kombiniert. Das ist auch der Anspruch unseres Projektes. Entweder essbar für Menschen oder eben essbar für Tiere, wie beispielsweise Insekten oder Vögel. Und ein großer Teil des Projektes ist eben, dass man den Menschen in der Stadt zeigen kann, wie werden Nahrungsmittel eigentlich angebaut, direkt vor Ort. Oftmals ist es so, dass den Leuten aus der Nachbarschaft oder auch den Kindern das so ein bisschen entfremdet ist. Wie werden eigentlich Lebensmittel produziert? Sie gehen in den Supermarkt, da sind die abgepackten Tomaten und die Gurken und die Kinder wissen eigentlich gar nicht mehr, wie wächst es, hängt es an einem Baum oder liegt es auf der Erde? Und deswegen war das für uns so wichtig, mit dem Urbane Waldgärten-Projekt auch die Lebensmittelproduktion wieder nah an die Leute heranzubringen, dass Kinder eben auch in der Stadt von Anfang an miterleben können, wie werden unsere Nahrungsmittel eigentlich produziert. Und dann eben auch der Gedanke, Nahrungsmittel nah an einem Wohnort produzieren zu können und damit auch Transportwege zu sparen und somit auch eine CO2-Reduktion bewirken zu können.
Luisa Gedon erforscht und evaluiert die sozialen Aspekte des gemeinschaftlichen Engagements im Waldgartenprojekt.
In einer Voruntersuchung ermittelte sie mit einem Fragebogen, unter welchen Umständen Stadtbewohner an einem Gartenprojekt mitarbeiten würden.
Eine Frage meines Fragebogens zielte darauf ab, wie viel Zeit sind die Menschen eigentlich bereit dafür, in ihrem Garten zu verbringen? Und dabei kam heraus, dass viele Menschen eigentlich gar nicht so viel Zeit haben, wahrscheinlich neben ihren Berufen oder Familien in ihr Hobby des Gärtnern zu investieren. Und daher sind solche gemeinschaftlichen Waldgärten eigentlich auch nochmal eine gute Möglichkeit, dass der Garten dauerhaft betreut wird und die Leute sich in der Stadt diese Arbeit eben aufteilen können. Weil auch eine Kleingartenparzelle erfordert sehr viel Arbeitsaufwand und Zeitaufwand. Und viele Menschen haben das wahrscheinlich einfach nicht und ja, bei einem Gemeinschaftsgarten kann man sich die Arbeit und die Zeit teilen.
Weniger Zeitaufwand und Arbeitsteilung sind jedoch nicht die einzigen Gründe, sich in einem gemeinschaftlichen Gartenprojekt zu engagieren. Gerade Menschen, die in der Stadt leben, gefällt am gemeinsamen Gärtnern?
Das als sozialen Treffpunkt zu haben, als Ort in der Nachbarschaft, wo man sich eben begegnen kann und austauschen kann. Ich denke, vielen Menschen geht es so, dass sie vielleicht ihre Nachbarn und Nachbarinnen gar nicht mehr wirklich kennen oder man sich an wenigen Punkten so im Alltag begegnet und dass dann eben solche Orte, wo man gemeinschaftlich was erschaffen kann und sich austauschen kann, eben ja diese Nachbarschaften wieder zusammenschweißen und daher wichtige soziale Orte bilden, die dann auch nah dran sind an den Menschen, quasi direkt vor der Haustür.
Den Rahmen der Voruntersuchung hat das Team der Uni Potsdam auch genutzt, um das Projekt bekannt zu machen und möglichst viele Menschen einzuladen, sich daran zu beteiligen.
Ja, es hatte so angefangen, dass in dem ersten Beteiligungsverfahren, das war bereits im Sommer 2019, als wir eben noch in dieser Voruntersuchung waren und die Machbarkeit des Projektes irgendwie beweisen mussten, da hatten wir erste Beteiligungsworkshops angeboten. Und damals kamen natürlich nur Einzelpersonen, die sich so untereinander noch gar nicht kannten, aber Interesse eben an diesem Projekt hatten und auch Interesse hatten, in so einem urbanen Waldgarten aktiv zu werden. Und mit denen hatten wir dann immer in verschiedenen Diskussionsrunden oder an Themenständen, Plakaten gemeinsam gearbeitet und eben auch überlegt, wie könnte so eine Organisation aussehen. Aber das ist natürlich sehr abstrakt, auch wenn so ein Garten einfach noch gar nicht da ist.
Luisa Gedon hatte im Vorfeld verschiedene Gartenprojekte in Berlin besucht und mit den Organisatoren sowie den beteiligten GärtnerInnen gesprochen, um herauszufinden, welche Organisationsstrukturen möglich sind und unter welchen Umständen sie gut funktionieren.
Deswegen hatten wir denen dann verschiedene Vorschläge unterbreitet, auch auf Grundlage dessen, was ich bei den anderen Gärten so mitbekommen hatte, was es an Möglichkeiten gibt und verschiedene Arbeitsteilungsmöglichkeiten aufgezeigt. Und da hatte sich dann herausgestellt, dass das mit den Arbeitsgruppen eigentlich eine ganz praktikable Lösung ist, um sich untereinander zu organisieren. Und daraus entwickelte sich dann eben dieses monatliche Plenumstreffen und eben diese Arbeitsgruppenstruktur. Und das hat sich bis heute ganz gut gehalten.
Der Waldgarten in Berlin entsteht im Stadtteil Britz, der zum Bezirk Neukölln gehört. Am südlichen Stadtrand von Berlin liegt auch die Hochhaussiedlung Gropiusstadt. Für deren Bewohner wegen Mangel an Platz und Grün das Angebot doch attraktiv sein müsste.
Das ist sehr spannend, weil wir in erster Linie natürlich gehofft hatten, die Menschen direkt vor Ort anzusprechen, also die aus der direkten Nachbarschaft und Umgebung in Britz und Alt-Buko. Aber auch Gropiusstadt war eigentlich eine sehr starke Zielgruppe für uns. Wir hatten das Projekt beim Quartiersmanagement in Gropiusstadt vorgestellt und wir hatten auch mehrere Aktionen, wo wir beispielsweise mal bei einer Brunneneröffnung an der Lipschitzallee auf uns aufmerksam gemacht hatten oder Flyer verteilt hatten dort in der Nachbarschaft. Und es kam ganz stark das Feedback zurück, dass es einerseits zu weit weg ist von unserer Projektfläche, obwohl das eigentlich 1 bis 2 Kilometer maximal sind und da eben auch eine Busverbindung besteht. Und andererseits war aber auch das Problem, dass die Menschen dort vor Ort keine Zeit haben für solche Projekte. Also wir hatten gezielt Leute auf der Straße angesprochen und es kam dann oftmals sowas wie, ja, tut mir leid, ich kann das in meinem Leben nicht integrieren, ich habe keine Zeit für sowas. Und das war für uns sehr schade, weil wir eigentlich auch gehofft hatten, vor allem die Kinder, die dort leben, irgendwie reinzuholen in das Projekt, um denen das zu zeigen, wie kann eine Stadt auch naturnah aussehen. Natürlich in dem großen Kontrast zu der Gropiusstadt. Jetzt mittlerweile haben wir das Glück, dass wir auch über die Umweltbildung gezielt Schulen ansprechen und eben jetzt auch eine Schule in Gropiusstadt haben, mit der eine Kooperation stattfinden wird in Zukunft. Und die Kinder dann von dort auch im Waldgarten aktiv werden können.
Welche Menschen haben sich denn für das Projekt interessiert und waren bereit mitzumachen?
Das Spannende beim Beteiligungsverfahren war, dass wir festgestellt haben, dass über alle Altersgruppen hinweg das Interesse am Gärtnern da war und eben auch über alle sozialen Schichten, Herkunft etc., dass einfach Gärtnern etwas ist, was alle Menschen irgendwo verbindet, egal mit welchen Hintergründen. Interessanterweise hat sich das aber durch die Corona-Zeit so ein bisschen homogenisiert, weil wir dann in den letzten 2 Jahren sehr viel Online-Arbeit machen mussten, uns nicht mehr vor Ort treffen konnten. Und dadurch wurden vermutlich manche Personen ausgegrenzt, die dann nicht mehr so technikaffin sind und bei diesen Online-Meetings nicht mehr teilgenommen haben, die wir dann auch online nicht mehr erreicht haben. Und dadurch ist mittlerweile die Gruppe ja sehr stark junge Familien mit Kindern, würde ich mal so einschätzen. Was vielleicht auch daher rührt, dass vor allem in der Corona-Zeit die Familien gemerkt haben, wir brauchen irgendwie einen Ort, wo wir mit unseren Kindern hingehen können. Einen Naherholungsort, eine Grünfläche, wo wir rausgehen können und gemeinsam was machen können. Jetzt nach und nach, wo sich die Situation so ein bisschen entspannt hat und wir jetzt auch über den Sommer hinweg wieder reale Treffen durchgeführt haben, kommen auch wieder Leute aus der älteren Generation dazu. Also würde ich da mal ungefähr schätzen zwischen 60 und 70 Jahren.
Und mit diesen Menschen wurde der Waldgarten über einen Zeitraum von 3 Jahren hinweg gemeinsam geplant. Denn es war das Ziel, eine bewirtschaftete Grünfläche zu schaffen, die von einem möglichst großen Teil der Bewohner im Umkreis angenommen wird, sei es als bildungsinteressierter Besucher, als Erholungssuchender oder als aktiver Gärtner.
Also ein wichtiger Teil im Projekt hat das Bürgerbeteiligungsverfahren eingenommen, weil es uns eben total wichtig war, mit den Menschen vor Ort diese Gärten auch zu gestalten. Also die Leute sollten sich von Anfang an mit einbringen können in diese Idee, in die Planung der Gärten, um eben auch dann die Umsetzung langfristig gewährleisten zu können. Solche Gärten müssen ja so angepasst sein, dass die Leute da langfristig aktiv werden wollen und auch über unsere Projektförderung hinaus diese Gärten bestehen bleiben können. Deswegen war es uns so wichtig, die Leute von Anfang an gut abzuholen und mit zu integrieren in diese Planungsphasen. Und das Besondere war eigentlich, obwohl das Konzept Waldgarten noch gar nicht so bekannt war, immer wenn man das Menschen erzählt hat auf irgendwelchen Veranstaltungen oder an unseren Projektinformationsständen, war eigentlich relativ schnell so eine Begeisterung zu spüren und die Leute hatten total Lust darauf, sich da einzubringen und mitzumachen. Natürlich gab es auch kritische Stimmen, die sich das gar nicht vorstellen konnten oder die gemeint haben, ach, wie soll das denn funktionieren, wenn alle Leute sich alles teilen? Da gibt es doch bestimmt Streit zu der Ernte und zur Organisation. Und wenn man das den Menschen dann aber länger erklärt hat, dann waren die meisten dann immer auch sehr begeistert. Und viele kamen dann eben zu unseren Workshops, die wir veranstaltet hatten. Das waren offene Workshops, die wir auch in Britz veranstaltet hatten und hatten teilweise mit Flyern dazu eingeladen oder online dafür Werbung gemacht oder eben auch auf diesen Veranstaltungen, wo wir waren. Und da kam ein ganz bunt gemischtes Publikum, immer so etwa 20, 30 Menschen, die sich alle gar nicht kannten und dann aber dort viel gemeinsam darüber nachgedacht haben, wie könnten diese Gärten aussehen. Und natürlich gab es da auf der einen Seite Vorgaben von uns, wo wir dann gesagt haben, was nicht möglich ist, beispielsweise ein Pool im Waldgarten oder eine Lagerfeuerstelle, aber dann eben trotzdem mit den Leuten so verschiedene Ausstattungsmerkmale auszuarbeiten. Zum Beispiel kam da eben oft der Wunsch nach gemeinsam geteilten Gerätschaften, also dass man einen Schuppen hat, wo man Gartengeräte sich teilt, oder eben eine Outdoor-Küche, wo man Essen gemeinsam verarbeiten kann, wo man vielleicht Marmelade einkochen kann, das Geerntete frisch verarbeiten kann.
Da die Waldgartenprojekte von der Universität Potsdam auch wissenschaftlich begleitet werden, werden sie hinsichtlich des Nutzens und der Auswirkungen evaluiert.
Welche Aspekte werden dabei erfasst?
Also sowohl das Monitoring als auch die Evaluierung ist aufgeteilt einmal in die ökologischen Aspekte und in die sozialen Aspekte. Für die ökologischen Aspekte wurden teilweise externe Expertinnen und Experten hinzugezogen, beispielsweise jemand, der sich besonders gut mit Bienen auskennt oder mit Insekten oder Bodenlebewesen. Das haben wir dann quasi ausgelagert. Was wir bei uns im Team an der Universität Potsdam selber auswerten, sind die klimatischen Aspekte. Und für die sozioökonomische Evaluierung und für die sozialen Aspekte haben wir auch eine Expertin, die uns dabei unterstützt. Bei der Evaluierung geht es ganz stark darum, zu zeigen, wie wirkt sich unser Projekt auf die Menschen aus. Also einmal auf die Nachbarschaft, aber eben auch auf die Gruppe der Personen, die in diesen Gärten tatsächlich aktiv ist, aber auch auf Besuchende oder auf Gruppen, die an den Umweltbildungsaktivitäten teilnehmen. Es ist sehr komplex, weil es sich in verschiedene Fragestellungen aufgliedert und verschiedene Maßnahmen untersucht werden sollen. Einerseits gibt es Vorher-Nachher-Untersuchungen, wo man sieht, wie war so der Status quo bei der Bevölkerung vor dem Projekt und wie ist es dann nach dem Projekt. Aber es gibt auch viele Maßnahmen, die fortlaufend evaluiert werden, wo man dann den direkten Wissenszuwachs während einzelnen Veranstaltungen beispielsweise festhalten möchte oder diese Gruppenbildungsprozesse sich anguckt, fortlaufend.
Und welches Ergebnis wünscht man sich, wenn man so lange an einem solchen Großprojekt forscht und arbeitet?
Unser Ziel wäre es natürlich, dass man bei den Menschen auch was tatsächlich bewegen kann, dass man vielleicht Menschen zu einem Umdenken bringen kann oder dazu, dass sich verschiedene Handlungsweisen ändern, Leute vielleicht umweltbewusster einkaufen gehen, mehr auf Regionalität beim Einkauf achten oder Saisonalität, mehr Bewusstsein haben für Insektenschutz und dass Insekten auch wichtig und nützlich sind für uns, dass man mit dem Projekt den Menschen das näher bringen kann.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam. Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.